Als wir vor vielen Jahren begonnen hatten, die Schlachterübersetzung neu zu revidieren, da war ein Punkt, und zwar von der deutschen Sprache her, der hat doch uns bewegt. Wir waren konservative Leute und progressive Sprachleute. Es war also eine schöne Mischung. Und die progressive Sprachleute, die haben moniert, dass es in der Bibel bestimmte Worte und Aufzählungen gibt, die man in deutscher Sprachgebrauch nicht verwendet. Zum Beispiel, das ist richtig, beim Stammbaum macht der Grieche im Neuen Testament, statt wir ein Komma, sagt er Kai und. Da kommt immer und. Gell? Aber es war jetzt interessant, ein Wort, das hat man nicht gewagt anzutasten. Und das ist ein Wort in der Bibel, das ganz oft überlesen wird. Man hat sich so daran gewöhnt an den Bibeltext, dass man es überhaupt nicht mehr zur Kenntnis nimmt. Das ist wie wenn es weg wäre. Und das ist das kleine Wörtchen siehe. Nun bin ich tief überzeugt, dass die Bibel von Gottes Geist inspiriert ist. Und auch wenn Gott so ein Wort gezielt setzt, auch gezielt immer an einen bestimmten Punkt setzt, dann hat es einen Sinn. Das ist nicht nur Sprachvariante, sondern es hat einen Sinn. Dieses griechische Wort, das ich jetzt meine, heißt idu, das ist eigentlich so, kommt relativ oft vor, nicht immer nur in einer besonderen Weise. Und im Lexikon steht, dass das Wort zu sehr sei mit siehe da, seht doch, horch, vielleicht würde man früher altdeutsch gesagt haben, merke auf, hier ist, da nimm, da ist das, was du brauchst oder was du wünschst. Und dann aber kommt das Wort, gibt es noch vier andere Wörter, die auch hier eine Rolle spielen. Das geht dann in die Richtung, siehe zu, habe Acht, pass auf und so. Es hat immer der Gedanke drin, in allen diesen Worten, Aufmerksamkeit. Jetzt musst du dich auf etwas konzentrieren, hier ist was Wichtiges. Es ist so, der Bibeltext ist von der ersten bis zur letzten Zeile wichtig. Es sind alle wichtigen Zentralaussagen, natürlich heilsgeschichtlich richtig eingeordnet, das ist auch richtig. Aber es fällt halt doch auf, dass Gott immer wieder durch seinen Geist bei der Inspiration der Schrift dieses Wörtlein siehe setzt. Ich möchte nachher das vom Neuen Testament ein bisschen konzentrierter angucken. Jetzt im Alten Testament, da ist ja nochmal eine andere Sprache und ein anderer Befund. Aber es fällt doch auf, wenn man normal Bibel liest und man liest einfach drüber. Und ich habe mir überlegt, wenn man drüber liest, wer hat eigentlich Interesse, dass man bestimmte Merkzeichen, und so sehe ich das Wort, das siehe, das ist ein Zeichen von Gott. So jetzt hier, guck mal, das ist jetzt einfach eine wichtige Sache, dass man das letztendlich überliest. Dieses Wort wird natürlich nicht immer nur in diesem Sinne gebraucht. Manchmal ist das Wort auch nur, so wie man sonst das Wort siehe im Deutschen gebraucht, als normales Füllwort benutzt. Aber an manchen Stellen ist es sehr, sehr wichtig. Ich möchte uns mal ein paar Stellen aus dem Alten Testament zeigen, wo siehe vorkommt, und dann im Neuen dieses Idu dem ein bisschen nachzugehen. In 1. Mose 1, Vers 31 heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, am sechsten Tag. Wisst ihr, jetzt kommen wir wieder zum zentralen Punkt, das hat eine Bedeutung für unser kleines Leben. Wie oft erlebst du das, dass Gläubige verzweifeln an sich selber, dass sie dann sagen, warum hat mich Gott so geschaffen? Ich habe das auch mal gehabt. Ich habe früher Fußball gespielt und bin Skirenner gefahren und habe doch da einen ziemlich bösen Unfall gehabt und dadurch fehlen mir 8 cm Körpergröße. Und es hat sich nachher beim Fußball ausgewirkt, dass ich nicht mehr meine Lieblingsposition spielen konnte, die ich so gern gespielt habe, nämlich im Tor. Ich war einfach zu klein. Jetzt kann man eigentlich hingehen und sagen, warum lässt Gott das zu? Und so haben Leute, die gläubig sind, haben oft ein Handicap. Die haben einen Nachteil. Die haben eine Schwäche. Die haben eine Sündeneigung oder irgendetwas. Dann kommt ja manchmal der Gedanke, warum lässt Gott das zu? Warum hat Gott jetzt ausgerechnet mich so gemacht? Aber ich muss alle enttäuschen. Gott hat dich nicht so gemacht. Sondern da steht, es war alles sehr gut. Das Elend, das mich und dich plagt. Und er betont und sagt, siehe, es war alles wirklich sehr gut. Das Elend, das uns plagt, ist die Folge des Sündenfalls. Es hat zuerst mal mit Gott gar nichts zu tun. Das sind wir, die letztendlich als Nachkomme Adams in dieser teuflischen Falle drin sitzen und uns hier rumquälen. In 1. Mose 3, 22 sagt die Bibel, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Das heißt, das sagt Gott letztendlich, der Sündenfall ist schlimm. Und jetzt kommt was Hochinteressantes. Gott muss den Mensch davor schützen, dass er in diesem verderbten Zustand letztlich vom nächsten Baum ist und das dann als nicht mehr reparabel gestaltet. Das sieht man etwas, wie die Bibel da schon den Punkt, wo es um den Sündenfall geht, das betont. Das Elend ist der Sündenfall. Und in 1. Mose 4, 14 sagt Heilige Schrift, hier haben wir ja den Brudermord, Kain und Abel. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und unstet und flüchtig sein auf Erden. Das ist der Zustand des natürlichen Menschen, der ferne ist von Gott. Das bewirkt automatisch dieses Unstete. Das bewirkt, dass man vor Gott davonläuft, dass man Gott praktisch der Rücken kehrt, dass man flüchtet. Und das ist auch das, wo man Mensch nicht zur Ruhe kommt. Wisst ihr? Ich habe 41 Jahre vor der Bank gearbeitet. Ich habe es gestern zu jemandem in Wallmössinger gesagt, wenn du wissen willst, wie ein Mensch funktioniert und wie ein Mensch denkt und was im Mensch wirklich drin ist, in seinem Herzen, dann erlebst du das am einfachsten, wenn es ums Geld geht oder wenn es um die Gesundheit geht. Bei mir ging es nicht um Gesundheit, sondern ums Geld. Und da siehst du erst, was im Menschen drin ist. Und da siehst du, was für eine Unruhe im Menschen drin ist. Wie seine Seele nicht zur Ruhe kommt. Und er immer wieder sich Ziele setzt und immer das Nächste und sagt, wenn ich das erreicht habe, und wenn er es hat, dann geht es von vorne rein, dann kommt die Unruhe wieder, dann kocht es wieder auf. Dann kommt das Elend wieder. Und das nutzen natürlich die Sekten und das nutzen auch die Verführer aus, indem sie dauernd gezielt Highlights schaffen. Sie schaffen Höhepunkte, wo man hier Konferenz hat, da Zusammenkunft, dort. Und dann leben die Gläubige von Konferenz zu Konferenz und versuchen dann wieder aufzutanken. Und jetzt kommt wieder der Schub und dann wieder. Das ist typisches Zeichen vom Sündenfall. Das ist geistlich völlig falsch. Ein Mensch, der Herr Jesus gefunden hat, der Friede hat mit Gott, der muss nochmal ruhen, wie ein Wasserstrom. Kapitel 6 von 1. Mose, hier haben wir ein weiteres Zentrum. Jetzt geht ja Gott hin und geht weiter. Er sagt, und das ist vielleicht mit das Dramatischste, was man sich vorstellen kann, aber die Erde war verdorbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verdorbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorbt auf der Erde. Und dann in Vers 17 sagt er, jetzt wird die Wasserflut kommen und wird diese Menschen alle vernichten. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wo Gott sein Siehe setzt, wo Gott ein Merkzeichen setzt. Wir müssen uns immer bewusst sein, das Elend, das wir haben, da ist nicht Gott schuldig. Das sind unsittliche geistliche Lehre, die gibt es ja manche Sachen, die sagen, Gott tut alles und er macht das Ganze alles nur, der Sündenfall, er hat den Teufel und das alles gewollt, gibt es alles, die Lehre, nur um sich selber zu verherrlichen, das ist Unsinn. Sondern die Bibel sagt ganz klar, Gott hat alles gut geschaffen, Gott will, dass der Mensch nicht vegetiert in der Sünde, so wie er es tut, sondern Gott will den Menschen letztendlich retten, will ihn zurechtbringen, will, dass der Mensch geistlich, seelisch, körperlich vernünftig ist. Und man sieht hier halt was anderes. Der Mensch läuft davon. Und das ganze Elend hier auf dieser Erde, das kommt vom Sündenfall. Das ist vor gar nichts. Und das zieht auch das Gericht auf sich. Da konnte niemand was dafür als der Mensch selber. Und Gott sagt, ich muss jetzt dieses Fleisch vernichten. Und sonst geht es nicht. Und 1. Mose 8, 11, wieder im Zusammenhang mit dieser Sintflut. Die Taube kam zur Abendzeit wieder zu ihm und siehe, sie hatte ein frisches Ölbaumblatt in ihrem Schnabel. Das heißt, wir wissen ja, Gott rettet durch die Arche. So gibt es heute nur eine Arche, wo man gerettet werden kann, nämlich die Person Jesu Christi. Wenn er in unser Herz einzieht, wenn er uns die Sünde vergibt, wenn er uns abwäscht mit seinem kostbaren und teuren Blut, dann werden wir in derselben Sekunde in einem Geist zu einem Leib getauft. Das steht in 1. Korinther 12, 13. Und in dem Moment, wie wir diesem Leib hinzugefügt werden, sind wir praktisch in der Arche drin. Und Gott sagt hier, siehe, Er schickt jetzt den Leuten der Arche, schickt er ein Ölbaumblatt. Und jetzt ist so, jetzt haben wir den Geist der Sohnschaft. Öl ist im Alten Testament sehr oft ein Bild für den Heiligen Geist. Jetzt haben wir letztendlich von Gott her, wir haben das Öl, das Wasser des Lebens, es ist jetzt alles gegeben. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, der Sündenfall ist irreparabel, menschlich. Das ist alles kaputt. Aber Gott tut etwas Perfektes. Und er vermittelt uns durch den Heiligen Geist, indem er durch den Heiligen Geist in unseren Herzen wirkt, er klopft in unseren Herzen an. Wenn wir unsere Herzen öffnen und der Herr Jesus in unser Herz hineinlassen, dann zieht er durch den Heiligen Geist in unser Herz ein und dann letztendlich ist der Wille Gottes, was er für uns bereitet hat, geschaffen. In 1. Mose 9,9 geht es weiter. Das heißt dann, siehe. Ich habe mir überlegt, ob ich das in Zukunft kennzeichnen soll, dass ich nicht drüber lese. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Es wird uns immer wieder weiß gemacht, dass Gott geheimnisvoll, willkürlich praktisch sei in seinen Reaktionen, in seinem Tun. Die Bibel sagt ganz klar, Gott macht einen Bund. Und das Wort für Bund, im Alten Testament heißt es Berit und im Neuen Testament ist Diatheke, diese Worte bedeutet im Prinzip, und das ist jetzt ein ganz zentraler Punkt, Vertrag. Das ist nicht nur ein Testament oder ein Bund, das ist ein Vertrag. Das heißt, Gott geht mit uns einen Vertrag ein und jetzt kommt das Entscheidende. Wenn Gott mit uns einen Vertrag eingeht, der Erlösung, dann funktioniert das auch. Wisst ihr, um das geht's mir. Gott macht ja klar, es gibt so Eckpfeiler. Der Sündenfall kann ich nicht ändern. Gott schafft ein vollkommenes Opfer, das ist perfekt. Und er macht das über einen Vertrag. Und in dem Moment, wie man den Vertrag, die Bedingungen erfüllt als Mensch, dann funktioniert es 100%. Und wenn ich das mir vergegenwärtige, dann komme ich immer mehr aus der Haltung raus, dass ich jammere und dass ich Ausrede habe. Weil die habe ich nicht mehr. Als der Jesus sagte, es ist vollbracht und sich als hohe Priester zu Rechte Gottes des Vaters niedergesetzt hat, da war alles getan. Es ist alles fertig, alles bereit. Und er sagt, jetzt lade die Leute. Das Drama ist, dass sie nicht kommen. Wenn die alle kommen würdet und mit kindlichem Herzen diese Erlösung ausleben würdet, dann würde schon ein Stück Paradies auf der Erde sein. Ein Stück, sage ich ausdrücklich, weil wir noch im Fleisch sind. Gell? Wir haben ja diesen Kampf bis zum Schluss. Gell? Und dann geht es ja so weit, dass die Sprache verwirrt wird und dass Gott einfach letztendlich das Gericht da über diese ganzen Dinge ausspricht. Und dort steht auch ein Siehe bei der Sprachverwirrung. Ich habe jetzt kirchengeschichtlich einen großen Dialog gelesen zwischen zwei Männern. Es ist kaum fassbar, was Gläubige einander antun können. Und der Autor sagt dann, sie haben immer aneinander vorbeigeredet. Sprachverwirrung. Ich sage, was der andere versteht, genau das Gegenteil. Es ist eine Folge des Sündenfalls, das muss uns klar sein. Ich hatte mal einen Verkaufstrainer auf der Bank, der hat immer zu uns gesagt, woher soll ich wissen, was du meinst, wenn ich höre, was du sagst? Ich denke, das ist gar nicht so dumm. Und damit wollte er uns klar machen, ihr müsst euch so ausdrücken, dass es unzweideutig ist. Wenn du das heute tust, ich tue das ja manchmal, dann sind die Leute auch wieder beleidigt, weil sie sagen, ja, so brauchst du ja nicht sagen. Aber manchmal ist es einfach wichtig, dass man sagt, und es kommt alles vom Sündenfall, auch die Missverständnisse, wisst ihr, die der Teufel ausnutzt, dass die Gläubigen aufeinander loslässt, kommt vom Sündenfall. Wenn ich jetzt was sagen müsste, von mir privat, würde ich sagen, siehe, was für ein Elend ist dieser Sündenfall. Die Bibel ist da nicht blauäugig, es geht nicht darum, einen Lebensstil zu ändern, es geht darum, dieses Drama zu beenden. 1. Mose 15, 17. Es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war. Siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Wenn ihr das im Kontext lest, im Zusammenhang, dann seht ihr, da ging es um ein Opfer. Und das ist der nächste Punkt. Gott hat ein Opfer vorgesehen und dieses Opfer funktioniert nur, wenn das Feuer des Gerichtes Gottes über dieses Opfer drüber geht. Das heißt, Gott wird nie tolerant sein können, weil er heilig ist. Weil er aber gleichzeitig Geist ist und gleichzeitig Liebe ist, hat er einen Weg gesucht, wie man dieses Elend, dass das Feuer des Gerichtes drüber muss, wie man das regeln kann, dass der Mensch trotzdem gerettet werden kann. Und er hat dann das Gericht voll auf seinen Sohn geworfen. Und hier sieht man, das Opfer muss ins Feuer. Dann fährt die Feuerfackel des Gerichtes Gottes über das Opfer drüber. Das ist im Kreuz von Golgatha geschehen. Und dann ist letztendlich Sieg, dann ist Erlösung, dann ist Rettung. Gott zeigt uns immer, selbst im Alten Testament, mit so kleinen Andeutungen, dass hier ein entscheidender Punkt ist. Und er macht dann in 1. Mose 17, 10 noch einen Bund mit Abraham. Also immer wieder diesen Vertrag. Und den, ich weiß ja, der Normalgläubige erkennt es ja in 1. Mose 22, wo letztendlich Isaak nicht sterben muss, sondern stellvertretend ein Witter für ihn geopfert wird, wo Gott das stellvertretende Opfer offenbart. Ich lese es uns einmal. Da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, siehe, das siehe braucht man doch nicht im Deutschen, aber da steht siehe, also Merkzeichen, da war hinter ihm ein Witter, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte und Abraham ging hin, nahm den Witter und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Und dann heißt es Vers 14, Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, unendlich schrecklicher Sündenfall, das Gericht Gottes, wie ein Damoklesschwert, ihr wisst, was ein Damoklesschwert ist. Das ist in der griechischen Mythologie, das war ein Schwert, das nur am seidenen Faden gehängt ist. Und du hast nie gewusst, oder mal dünner Faden, du hast nie gewusst, wenn es runterfällt. Das heißt, das Gericht ist über uns. Jetzt sagt die Bibel, aber Gott macht mit uns einen Vertrag und Gott stellt selber das stellvertretende Opfer. Er tut es selber. Das ist unendlich Gnade, unendliche Weisheit, unendliche Tiefe der Erkenntnis vor Grundlegung der Welt, vor den Ewigkeiten zwischen Gott und seinem eingeborenen Sohn geplant. Und dann gibt es Einschübe, wo Gott auch nochmal siehe, sagt der 1. Mose 28, 13. Ich muss dazu sagen, wir können das gar nicht angucken, weil wenn wir alles angucken wollten, nur das Wort siehe ist in der Schlachterbibel 1314 Mal in der Bibel drin. Das muss ich vorstellen. Das ist ein Haufen. 1314. Und in 1. Mose 28, Vers 13 heißt es dann, und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks, das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wo Gott die Gläubigen klar macht, Israel hat eine Sonderrolle. Israel hat die irdische Verheißung. Ihnen gehört das Land. Die Geistlichen haben sie laut Römer 9, 4 und Folgeverse verloren. Aber nicht für immer, sondern nur für eine Zeit. Aber die Bibel sagt ganz klar, das Land, das Gott hier als sein Eigentum deklariert, steht der Bibel genauso klar, das Land hat er für Israel gegeben. Das ist auch wichtig, wie wir unsere Stellung nehmen zu dem, was im Nahen Osten passiert. Wir müssen uns bewusst sein, das sind Finsternismächte, die gegen den Ratschluss Gottes angehen. Das muss uns klar sein. Es ist der Wille Gottes, dass dieses Volk in diesem Land ihm, dem Gott Abrahams, Isaak, Jakobs, dient. Aber es ist jetzt für uns nur wichtig von der Erkenntnis her. Aber dann 2. Mose 3, Vers 2. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme und mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Das ist natürlich jetzt ein Schattenbild, aber ein gewaltiges. Da zeigt die Bibel, dass Gott mitten im Fluch, die Donner sind ein Zeichen des Fluches, 1. Mose 3, Vers 17, dass Gott mitten im Fluch das Feuer gibt und dass in diesem Busch jemand drin ist, nämlich der Engel des Herrn, der Herr Jesus, und dass er diesen Fluch abfängt und obwohl dieses Feuer der Dornbusch eigentlich verzehren müsste und zum Dornbusch gehören eben auch wir sind Kinder des Fluches, zieht dieser Fluch nicht, sondern er wird nicht verzehrt. Ist ungeheuer. Soll ich mal ganz ehrlich sein? Ich wundere mich so oft, dass Gott nicht eingreift und dass Gott nicht richtet und dass Gott es nicht beendet. Ich sehe so viel Lästerung Gott gegenüber, so viel auch Scheinheiligkeit, so viel Bösartigkeit in dieser Welt. Aber Gott geht hin und hat immer den Gedanke, mittendrin der Sohn und durch den Sohn wird auch das Gericht aufgehalten, bis die Stunde erfüllt ist. Das ist die reine Gnade Jesu Christi, dass wir hier noch letztendlich in dieser Welt so normal leben können. Jetzt kommt das Nächste. 2. Mose 3, 9, auch wieder so ein Merksatz. Siehe, und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israel ist vor mich gekommen. Und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrängen. Wenn ich und du als Gläubige unter Druck kommen von Ägypten, und Ägypten ist das Bild für die Welt, wenn die Welt uns quält, wenn wir mit unserer Augenlust, Fleischeslust, mit dem Hochmut, es sind ja die drei Dinge, die von der Welt ausgehen. Wenn die uns quälen, dann sagt die Bibel ganz klar, Gott hat das Geschrei seines Volkes gehört, er sieht ihre Bedrängnis, er kennt sie und er hilft ihnen. Wisst ihr, jetzt kommt der nächste Punkt. Was soll ich tun als Gläubiger? Das muss klar sein. Durch dieses Siehe zeigt Gott hier an, er kennt das Elend des Volkes Gottes und er ist bereit, ihnen zu helfen. Wisst ihr, wir vertauschen gerne und sagen, oh, dann ist keine Sünde mehr da. Alles Unsinn. Die Bibel sagt, wer sagt, dass er keine Sünde mehr hat, auch als Wiedergeborener, der ist ein Lügner. 1. Johannes 1, Vers 8. Sondern wir kämpfen mit der Sünde. Wir kämpfen mit unserer alten Sündenatur, mit dem Fleisch, wo unsere Erlösung ja umschließt. Da kämpfen wir bis zum Schluss. Aber die Bibel sagt, das Geschrei seiner Kinder kennt er und er hilft. Was heißt das jetzt für mich? Wie soll ich jetzt so ein Siehe umsetzen? Praktisch. Ist relativ einfach. Ich frage mich natürlich zuerst, kennt Gott mein Geschrei? Schrei ich zu Gott wegen meinem Elend? Oder habe ich es vergessen, zu Gott zu schreien? Habe ich einfach das akzeptiert? Ich bin nun mal so, Entschuldigung. Und Sieg kriegt mir sowieso nicht. Das ist das eine Extrem. Gell? Die andere sagen dann nur Sieg, keine Sünde, alles bestens. Genauso falsch. Sondern die Frage ist ja, was muss ich tun letztendlich? Was will Gott? Gott sagt hier, das Geschrei seiner Kinder, das war das, was geholfen hat. Und vielleicht ist das mein und dein Problem, dass wir in manche Dinge beginnen müssten, wirklich unser Herz zu Gott zu erheben und unser Elend vor ihm auszuschütten und dieses vollkommene Opfer, die Lösung von daher vollkommen zu erwarten. Und dann in 2. Mose 16, 4 zeigt er nochmals was. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, also wieder dieses Siehe, siehe, ich will Brot vom Himmel regnen lassen, und zwar euch regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Gott zeigt nicht nur, dass er bereit ist zu helfen, wenn wir zu ihm kommen und wenn wir zu ihm schreien, sondern Gott ist auch bereit, uns absolut mit Brot vom Himmel zu speisen, sodass unser Lebenshunger aufhört. Ich sehe das oft bei Gläubigen. Ich kenne es auch von mir, wenn Krise da ist. Man hat so einen verdeckten Lebenshunger. Man will ja nicht unfromm sein. Das will man ja nicht. Aber dieser Lebenshunger, und das gibt kaum jemand zu, den stillt man oft nicht in geistlichen Dingen. Man sucht einen Ersatz, Ersatzbefriedigung. Es hat mich irgendwo erschüttert. Ich habe gestern wieder einen meiner alten Brüder von meinem ursprünglichen Kreis vom K5 getroffen. Wir waren da drei junge Männer, die damals das Ding letztendlich hatten oder vorne rausgegangen sind. Und bei uns war so ein geflügeltes Wort. Wir haben immer relativ schnell gesagt, wenn jemand nicht dem Herrn ganz nachgefolgt ist, Ersatzbefriedigung. Ich bin erinnert worden und habe gesagt, ja, heute sieht man das gar nicht mehr. Wir haben als relativ junge, unbedarfte, wiedergeborene Leute erkannt, das ist Ersatzbefriedigung. Die Bibel sagt, Gott speist sein Volk, er gibt alles. Ich brauche keine Ersatzbefriedigung. Ich bin von Gott her vollkommen versorgt. Und da spielt natürlich das eine Rolle und das unterstützt Gott auch mit Siehe, die Rolle der Leviten. Und lest einmal die Leviten. Die Leviten sind ein Bild auf die Gläubigen des neuen Bundes. Und er sagt, die Leviten sollen wissen, was gut und böse ist. Das heißt, wir müssen sehen, wenn Gott sagt, siehe, hier, die Leviten, das steht in 4. Mose 18, Vers 6, die Leviten sind wichtig. Und wir müssen uns zuerst schon mal vergegenwärtigen, dass wir Leviten sind, neutestamentlich. Und dass wir hier, was gut und böse ist, vor Gott her letztendlich vertreten sollen. Im Psalm 33, 18, ich springe jetzt, ich kann nicht diese 1314 Stelle lesen, wenn man die anderen Wörter dazu nimmt, das sind wahrscheinlich 1400. Sondern ich möchte nur diese Eckpfeiler heraussetzen. Wisst ihr, ich habe mich ja schon gefragt, warum sagt jetzt Gott siehe? Und ich werde, wenn ich das nächste Mal die Bibel durchlese, werde ich das siehe besonders ansehen. Ist mir klar geworden, ich kann da nicht drüber lesen. Das ist ein Merkzeichen, wie ein Ausrufezeichen. Hier, guck, Psalm 33, 18. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, damit er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Ein nächstes Siehe. Wisst ihr, ich kann es nicht erklären. Ich kann es beschreiben, aber ich kann es nicht erklären. Aber der Schlüssel, sich Gott in der gebührenden Weise zu nähern, richtig zu dienen, richtig zu beten, auch die ganze Segensfülle zu erleben, ist die Furcht Gottes. Und die Furcht Gottes ist eine ganz einfache Herzenshaltung, wo man vom lebendigen Gott eine zweifache Haltung einnimmt. Einmal eine Haltung der Ehrfurcht und zweimal eine Haltung des Erschreckens vom dreimal heiligen Gott, sich auch bewusst ist, dass dieser dreimal heilige Gott mit uns nicht spielt. Dass er auch notfalls das Gericht schickt. Und er sagt, das ist letztendlich, wenn jemand das tut, die Furcht Gottes hat, auf seine Gnade hofft, dann wird er aus seinem Elend gerettet. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Punkt, der mich privat schon sehr viel umgetrieben hat. Psalm 51, 7 bis 9. Und da sagt der David etwas. Habe mich immer wieder erschüttert, wenn er das schreibt. Ich habe das ganz dick mit einer anderen Farbe gekennzeichnet bei mir in der Bibel. Siehe, also wieder so ein Merkzeichen, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Er geht jetzt zurück auf den Sündefall. Und dann sagt die Bibel, du willst Wahrheit im Innersten. Das steht wörtlich in den Nieren. Und dann schreit der David, entzündige mich mit Isop, so werde ich rein, mit diesem Büschel, das mir ins Blut getaucht hat. Das bedeutet ganz einfach, Gott will völlige Ehrlichkeit sich selber gegenüber, völliges Bekenntnis, nicht vor Menschen, das ist katholisch, sondern vor Gott, eine völlige Kapitulation vor seinem Angesicht. Und er will bis ins Innerste unseres Herzens Ehrlichkeit. Und er ist bereit, uns auf dieser Basis durch Isop, durch das Büschel, das ins Blut getaucht wurde, Bild im Alten Testament, neutestamentlich, das Blut Jesu. Er will uns vollkommen reinigen durch Jesu Blut. Wenn man das einmal begreift, dann merkt man, Gott sagt es siehe immer an zentraler Punkten mit einer Absicht. Es sei denn, es ist ein Füllwort, das kriegt man aber schnell raus. Psalm 133, 1, da kommt der nächste Punkt. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen wohnen. Dann erklärt er das und sagt, dann wird vom Haupt das Öl, die Fülle des Heiligen Geistes, bis zum Saum der Kleider des Erlösers fließen. Und was war der Ort, wo der Gläubige dann sich festgekrallt hat und Hilfe gesucht hat? Der Saum seines Kleides. Neutestamentlich. Es heißt zu Deutsch, Gott will, dass sein Leib, die Gemeinde, in Eintracht zusammen ist. Aber oft brauche ich zuerst die Hilfe von Gott, dass ich das überhaupt kann. Weil dieser Sündenfall so gewaltig ist und solche Spuren hinterlässt. Und dann sagt Gott, siehe durch Salomo, alles ist nichtig auf dieser Erde. Prediger. Also, und sag doch einmal, ich verstehe das. Ich habe da volles Verständnis, wenn ein Mensch anders denkt, auch ein Gläubiger. Aber wisst ihr, ich sage es jetzt einmal vorsichtig, das, was hier uns ums Rum ist, ist nichtig. Wisst ihr, ich bin jetzt 60. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ging ja schnell. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal gleich alt werde, wie ich war, die würde nur eintreten, wenn ich das tausendjährige Reich erleben würde. Ansonsten unrealistisch. Andrea erzählt mir manchmal, sie haben dann im Altersheim Leute mit 104, es gibt Leute, die sind schon 108, 110, ich glaube, es ist die älteste Frau gestorben mit 116 oder ohne Gewehr, ich habe es nur in der Zeitung gelesen. Aber wisst ihr, was ist denn unser Leben hier? Das bisschen, was noch da ist, das ist doch nur ein Hauch. Die Bibel sagt, wie ein Gras oder wie eine Blüte, die aufblüht und verdorrt, so ist unser Leben. Wisst ihr, und da sagt die Bibel nochmal ganz klar, es ist einfach wichtig, dass uns das klar ist, dass das letztendlich bloß eine kurzfristige Sache ist, die ruckzuck vorbei ist. Und dass es wohl langsam Zeit wird, dass wir uns auf das konzentrieren, was die Ewigkeit bedeutet. Jesaja 7,14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und jetzt geht Gott hin und sagt, beachte, dass die Jungfrau schwanger wird. Nochmals, um uns zu erlösen, musste ein wirklicher Mensch geboren werden, der keine Erbsünde hatte, der keine Sünde hatte. Er musste geboren werden, auch von jemand, der rein war, von einer unberührten Frau, von einer Jungfrau. Und er musste gleichzeitig einen Wert seiner Persönlichkeit, seiner Seele haben, die so hoch ist, dass er alle Menschen der Erde erlösen konnte. Und das ist in der Person Jesu geschehen. Und jetzt sehen wir, wie Gott nochmals darauf hinweist, siehe, es muss eine Jungfrau sein, jetzt dieses Wunder der Jungfrauengeburt, wie er hier darauf hinweist. Und natürlich, das möchte ich jetzt nicht lesen, was wichtig ist, das ist, Gott kontrolliert auch die Weltgeschichte. Ich brauche mir doch keine Sorgen machen wegen diesen Abläufen. Gestern hat mir ein Bruder ein Band geschenkt von den Protokollen der Weisen zu Zion und so. Das ist alles interessant. Ich lese das auch. Das interessiert mich schon. Aber letztendlich ist mir alles klar. Egal, was hier abläuft, Gott kontrolliert es. Der Teufel hat nur einen bestimmten Spielraum. Auch der Antichrist, auch die antichristlichen Kräfte. Gott kontrolliert. Wisst ihr, und wenn das klar ist, dass Gott kontrolliert, so wie es in Daniel 2,31 steht, da steht auch, siehe, Gott kontrolliert alles, dann kommt mein Herz zur Ruhe. Dann muss ich sagen, also gut, wenn Gott das alles kontrolliert, dann brauche ich mich politisch nicht aufregen, dann brauche ich mich letztendlich menschlich nicht aufregen, dann muss ich sagen, diese Dinge kontrolliert Gott, auch vom Gericht her, ich muss mich um meine Seele kümmern. Ich muss mich um mein Innenleben kümmern. Ich muss mich um mein Geistliches kümmern und der Rest ist Gottes Sache. Wenn man das begreift, dann merkt man auch, das habe ich überlesen. Man geht einfach drüber, wenn man sich das nicht bewusst. Und in Daniel 3,25, der Geschichte von den Männern im Feuerofen, die ja erschütternd ist, sagt die Bibel was Wunderbares. Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln. Es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Da benutzt sogar Gott Nebukadnezar, um das zu sagen. Aber hier ist es Siehe in der Bibel, wo zeigt, im größten Elend, im Feuer der größten Angriffe, im Feuer aller unerträglicher Bösartigkeiten ist mittendrin der Sohn Gottes. Unser Herr Jesus Christus, und wenn ich bei ihm bin, mich im Saum seines Kleides festklammere, zu seinen Füßen liegt, dann wird das Feuer mich nicht verletzen. Na, da haben wir uns richtig versteht. Ich kann das Feuer nicht verhindern, aber es gibt eine Möglichkeit, dass das Feuer mich nicht verletzt. Und das ist doch fantastisch, dass Gott uns das ins Gedächtnis zurückruft. Wisst ihr, war mir von vornherein klar, dass das keine strukturierte Verkündigung wird, sondern dass ich im Prinzip nur da, wo Gott, ich sag's mal, besondere Ausrufungszeichen setzt, das wieder ins Bewusstsein ruft. Wir wissen doch das alles, oder? Aber man vergisst es. Matthäus 1,23. Das sind auch so Erfüllungen vom alten Bund. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Jetzt wird die ganze Sache ausgeweitet. Und einen Sohn gebären, werden wir ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Und dann Vers 25, und er gab ihm den Namen Jesus. Menge hat in seine Bibel reingeschrieben, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Wisst ihr, wo das größte Ausrufezeichen und das größte Siehe geistlich steht, das ist beim Namen Jesu. Der Name Jesus, der Erlöser, der alles letztendlich für uns löst, der dieses große, vollkommene Opfer gebracht hat, der aus unserem Leben, das eine dürre, dreckige Wüste ist, macht er einen Paradiesgarten durch das Wasser des Lebens. Da ist er bereit dazu. Lukas 24, 49. Und siehe, jetzt kommt das neutestamentliche Siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Wisst ihr, nochmals, siehe, ich habe den Geist der Sohnschaft. Damit habe ich den Platz am Leib Christi. Damit habe ich mein Maß des Glaubens. Damit habe ich meine persönliche Gnadegaben. Damit habe ich mein Arbeitsgebiet. Damit habe ich von Gott her die Fülle der Gottheit, was er für mich vorgesehen hat. Das habe ich. Laut Epheser 2, Vers 10 sogar, die Werke sind fertig seit Grundlegung der Welt. Wörtlich steht dort beendigt. Das heißt, da ist alles getan. Ich habe alles. Und wenn man jetzt das anguckt, dann muss man sagen, dann ist alles da. Bloß man überliest es, man übersieht es, man missachtet es, man ist nicht aufmerksam auf diese Dinge. Und ich denke, es ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Und dann im Lukas-Evangelium, die Emmaus-Jünger, da wird darauf hingewiesen, wo die Geschichte kommt, in Vers 13 von Kapitel 24. Und siehe, zwei von ihnen gingen, das heißt, damit sagt der Gott, jetzt guckt er die genau an. Da ist jetzt was, da ist was, was eine Rolle spielt, eine ganz zentrale. Und dann in 49 heißt es, und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Das war der Vorspann. Die Emmaus-Jünger, und sie bekommen letztendlich den Geist der Sohnschaft. Und wir haben den Geist der Sohnschaft. 2. Korinther 4, 13 sagt, wir haben den Geist des Glaubens. Ich kann alles kindlich glauben und erfassen, was Gott in der Heiligen Schrift sagt, ist alles da. Wisst ihr, und die ganzen Gurus, die uns dauernd alles Mögliche erzählen, mit ihren Sonderlehren, vom Sabbat angefangen bis zu der Ausauferstehung, das angeblich, was zu den Märchen gehört, dass die Gräber, wenn man die Särge öffnen würde, sie leer sind, weil das ein besonders Geheiligter war. Die Bibel sagt ganz klar, vor der 7. Posaune steht keiner auf. Alle diese Dinge, die sind alle so menschlich und so Wunschdenker. Sondern Gott hat uns ganz einfach den Geist der Sohnschaft gegeben. Und die Bibel sagt, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Ich muss letztendlich nur meinem Herz zum Herr Jesus öffnen in der stillen Zeit, dass er durch den Heiligen Geist, Geist und Seele mit dem zweischneidigen Schwert trennen kann. Und dann plötzlich kommt geistlich der Blick für das Echte, für das Normale. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Und da sagt Gott, pass auf die Emmaus-Jünger auf. Wisst ihr, was mir bei den Emmaus-Jüngern ganz wichtig wurde, ist, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift öffnete. Wisst ihr, gehen wir mal zur Praxis. Was passiert bei euch in der stillen Zeit, wenn ihr vor der aufgeschlagenen Bibel seht? Beginnt der Heilige Geist euch zu mahnen, dass das Geist und Seele getrennt wird? Beginnt es bei euch, dass euer Herz zu brennen beginnt für Jesus, den Erlöser? Das ist siehe, das will Gott. Gott will nicht die Spinnerei, die Sonderlehre, die überzogene Heiligungslehre und das alles. Sondern Gott will, dass man ganz einfach zu ihm kommt, wie ein kleines Kind. Und das, was er für uns bereitet hat, annimmt. Das ist der Wille Gottes, das hat mich tief überzeugt. Und Johannes 1, 29 als, ich denke, das ist der Zentralpunkt. Als der Jesus kommt, sagt Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ich möchte nochmal betonen. Warum sagt die Bibel, dass das Evangelium eine frohe Botschaft sei? Das ist keine Drohbotschaft, sondern eine frohe Botschaft. Warum? Weil es ein Lamm Gottes gibt, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Auch meine. Das ist doch herrlich, wenn man dieses Lamm Gottes hat. Und da sagt die Bibel, du sollst dich um das Lamm drehen. Man sieht, das kommt ja dann wieder in Offenbarung 5,5. Da ist auch ein Siegel gesetzt. Dass man sich auch im Himmel um das Lamm Gottes, um der Jesus, um sein Blut, um die Reinigung, um die Vergebung der Sünde dreht. Und wenn man dann Apostelgeschichte anguckt, da tut es auch so siehe. Zum Beispiel in Kapitel 5, Ananias und Sapphira, wo die beide sterben müssen, weil sie gelogen haben. Da zeigt Gott durch das Siehen, er ist heilig. Ich bin dankbar, dass Gott nicht so wie zur Apostelzeit handelt, dass nicht sofort jemand blind wird, dass nicht sofort jemand stirbt und tot ist. Man muss sich ja fragen, wäre ich selber da? Habe ich nie geheuchelt? War ich immer ehrlich? Wisst ihr? Und da muss man wieder dankbar wäre, dass Gott trotz seiner Heiligkeit uns durch Jesus Christus, wenn wir im Lichte wandeln, vollkommene Gemeinschaft, vollkommene Ruhe, vollkommene Friede schenkt. In Apostelgeschichte 7,56, da kommt ein ganz interessantes Siehe. Man muss sich das ja mal vorstellen, du wirst jetzt zu Tode gesteinigt und der Tod durch Steinigung ist etwas Furchtbares. Er hat diverse bösartige, sagen wir, Komponente. Da hat es Dinge, die sind bösartig und zwar aus dem Grund, weil du in der Regel es siehst. Im Islam ist es oft so, dass eine Kapuze im Kopf zieht. Aber in der Regel weißt du, was jetzt passiert und du siehst es. Von daher ist das brutal ohne Ende. Aber was macht jetzt der Stephanus, als er gesteinigt wird? In 7,56, er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Warum steht er? Laut Hebräer 1,3 sitzt er. Warum steht er? Wisst ihr warum? Er wartet auf die Seele, die jetzt zu ihm kommt, Stephanus. Letzte Heiligkeit in der Schrift. Der Hohepriester steht zur Rechte des Vaters und erwartet seinen geliebten Stephanus. Wisst ihr, jetzt kommt der Punkt. Ist mein Verhältnis so zum Herrn Jesus, dass ich sagen kann, ja, wenn ich krank werde, sterben muss, wenn ich Märtyrer werde und sterben muss, wenn es mir dreckig und elend geht und ich diese Welt verlasse, dass ich von ganzem Herzen dann den Liedvers zitieren kann, der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Dass dir das brennende Herz dem Herrn Jesus gegenüber ist. Er zeigt uns das. Im Alten Testament heißt es einmal, kostbar ist in den Augen Gottes der Tod seiner Frommen oder seiner Heiligen. Steht Chassid. Die Gerechten der Regel. Ist doch, wenn man das so sieht, diese Eckpfeiler, dann muss man sagen, Entschuldigung, sind wir ehrlich, um was drehe ich mich? Drehe ich mich um diese zentralen Dinge oder drehe ich mich auf andere Dreck? Apostelgeschichte 13,46, da sagte Paulus und Barnabas freimütig, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, da er es aber von euch stoßt, euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig achtet. Siehe! So wenden wir uns zu den Heiden. Und das muss einfach klar sein. Wisst ihr, wenn ich sehe, was für Verirrung mit Israel und überall ist. Die eine hängt einer sogenannten Bundestheologie, in dem sie sagen, alles hat die Gemeinde geistlich übernommen. Entschuldigung, Römer 11, 25, 26 steht ganz klar, dass wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, wenn dieser Heilsplan Gottes, die Gnadezeit zu Ende ist, wenn die Tür zugeht, ich sag's anders, wenn der Leib Christi abgeschlossen ist, der Letzte sich bekehrt hat und der heutige Leib Christi besteht aus Juden und Heiden. Es gibt auch keine Heiden und Judenchristen als Unterscheidung. Es gibt nur Gläubige oder Nichtgläubige. Und die gehören zum Neuen Bund und nicht zum Alten. Und das alte mosaische Gesetz ist laut Römer 10, Vers 4, Römer 7, 4, 1. Timotheus 1, 8 und 9 für uns erledigt. Ist vorbei. Wisst ihr, dieser herrliche Neue Bund. Wenn man das dann sieht, dass Gott sagt, so und jetzt geht das Heil zu den Heiden. Bis ihre Stunde vollendet ist und dann wendet sich Gott wieder seinem auserwählten Volk Israel zu und dann löst er ihnen die ganze Landesverheißung ein im tausendjährigen Reich. Wenn man das einmal sieht, dann begreift man langsam den Heilsplan Gottes und kann sich um diese Dinge drehen. Und die Bibel hat dann im Neuen Testament immer wieder solche Merksätze und Ausrufezeichen, wo letztendlich darauf hingewiesen wird. In Römer 9,33 heißt es, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes, einen Fels des Ärgernisses. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wir müssen den Leuten sagen, du musst an den Herr Jesus glauben, tu Buße und glaube. Jesus ist das Zentrum, alle anderen Dinge sind zweitrangig. Wisst ihr, da kommt man auf die Idee, wie die Sekte, die erzählt ja so einen Unsinn, die sagen teilweise, dass Adam eine Prüfung nicht bestanden hätte beim Sündenfall und jetzt praktisch müssen wir durch die Bekehrung diese Prüfung nachvollziehe. Ein völliger Unsinn. Sondern das ist ganz einfach. Der Jesus hat alles getan. Es gibt ein vollkommenes Opfer. Sobald ich in kindlichem Glauben komme und ihm vertraue, werde ich nicht zu Schanden werden. Ich glaube, es war Völkening, der große Erweckungsprediger, den haben wir gefragt, als er auf dem Sterbebett lag, hast du Freudigkeit zu sterben? Und dann waren alle enttäuscht. Der war nämlich gar nicht so fromm, wie sie geglaubt haben. Dann sagt er nein. Dann waren die Leute entsetzt. Ja, was ist denn? Dann sagt er, ich weiß, dass der Herr Jesus für mich gestorben ist. Fertig. Bis dass mein Leben so auf der Herr Jesus ausgerichtet ist, dass ich leben und sterben kann. Das ist alles. Und da setzt Gott seine zentrale Merkzeiche. Und in 1. Korinther 15, 51 heißt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und er sagt, das werden nicht alle entschlafen, wir werden auferstehen. Die Auferstehung. Es wird die Stunde kommen, ob du lebst oder schon tot bist. Es wird die Stunde kommen, wo wir alle auferstehen werden und dem Sohn Gottes entgegengerückt werden. Es wird herrlich sein. Und das ist die große Hoffnung des Gläubigen. Wisst ihr, ich sage es euch ehrlich. Ich muss aufpassen, was ich sage, ist so ein Punkt. Wenn ich vor dem Spiegel stehe muss ich sagen, viele Mängel. Und jetzt siehst du plötzlich die Mängel, die Krankheiten. Du wirst weiß. Weiß ist eine Ehre für die Gläubigen. Du wirst gebrechlicher. Du baust ab, wenn du das alles siehst. Wisst ihr, wenn du dann menschlich denkst, dann könntest du verzweifeln. Dann versuchst du alles das aufzuhalten. Das ist Unsinn. Weil wir eine herrliche Ewigkeit haben. Je älter ich werde, je mehr gehe ich der Ewigkeit entgegen. Und dann, wenn die Auferstehung Jesu Christi geschieht, wenn die letzte Posaune erschallt, dann wird etwas Herrliches geschehen. Dann werde ich einen Auferstehungsleib bekommen, der nie mehr altert. Ich weiß nicht, ob man da Haare auf dem Kopf hat. Ich weiß nicht, wie der Auferstehungsleib aussieht, aber ich kann euch etwas garantieren, sie werden nicht mehr weiß werden. Es wird keinen Alterungsprozess mehr geben. Alles, was mir wehtut, auch seelisch, meine ganze Nöte, meine Kompliziertheit meiner Psyche, die ist weg. Drum gibt es im Tempel Gottes nur noch Gott, der Vater und das Lamm. Da gibt es kein Opfer mehr, sondern das ist alles das Lamm. Wisst ihr, das ist doch herrlich, wenn man diese Hoffnung hat. Und in 2. Korinther 5, 17 sagt Gott ganz klar, und ich denke, das muss man einfach sich vergegenwärtigen. Und zwar, das ist ein Zentrum. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Jetzt sagt Gott, siehe, pass auf, das hat eine Folge. Es ist alles neu geworden. Laut biblischer Lehre wird mein Körper erst neu bei der Auferstehung. Das heißt, der funktioniert hier nicht, solange ich hier bin. Aber die Frage ist für uns Gläubige, ist mein Geist so erneuert und meine Seele so unter dem Einfluss von dem innewohnenden Heiligen Geist, dass alles neu ist? Oder ist manches alt? Die Bibel sagt, alte Dinge, die Bibel beschreibt es immer Bild und sagt, wenn man auf seinen Häfen liegt, dann wird das Alte immer älter und es fängt an zu stinken. Wir hatten hier in der Hechingerstraße einen Küfer namens Hoch. Und ich weiß noch als Kind, es war für mich immer ein Gräuel, wenn ich beim Küfer Hoch vorbeilaufen musste. Ich konnte diesen ekelerregenden Geruch einer Küferei nicht ertragen. Ehrenwerter Beruf, ein ehrenwerter Mann, dass man uns richtig versteht. Aber so ist geistlich auch. Wenn ich letztendlich auf meinen Häfen liege und nicht erneuert werde, wenn ich nicht begreife, dass Gott siehe, sagt, ich mache alles neu, wenn ich mich nicht da erneuern lasse, irgendwann werde ich dann für die Menschen stinkend. Begreift. Das ist ein Problem. Bloß Gott sagt, es ist alles da, er ist bereit, es zu tun. Aber jetzt kommt das nächste Problem. Wir sind die Weltmeister im Verschieben. 2. Korinther 6, 2. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Wann soll ich mit meiner Sünde brechen? Jetzt. Wann soll ich das Blut Jesu bis in letzter Tiefe in Anspruch nehmen? Jetzt. Wann soll ich meinen Wille aufgeben und ihm auf den Altar legen und sagen, ich bin ein Sklave Jesu Christi, mach mit mir, was du willst. Es ist mir egal. Wann? Jetzt. Ist das der Unterschied? Jetzt muss es geschehen. Da setzt Gott das Siehe und sagt, jetzt, nicht später. Und Paulus zieht das Siehe dann nochmals heran in Vers 9, wo er ganz klar sagt, wo er sein ganzes Elend, aber auch seine Freude beschreibt und sagt, und siehe, wir leben. Kennt ihr das berühmte, wie geht es dir? Ich glaube, dass kaum einmal wegen einem Satz mehr gelogen wurde, dass es kaum einen Punkt gibt, wo man mehr lügt, als wenn man jemand fragt, wie geht es dir? Hier, Paulus, wie geht es dir? Paulus beschreibt und sagt, mir geht es teilweise elend, ich bin in Schlägen, in Gefängnis, in Unruhe, in Mühe, in Wachen. Wisst ihr, und das Interessante ist, die Sündennatur hat folgende Eigenschaft, dass sie sich vor dem Elend der Menschen in der Regel ab einem bestimmten Punkt ekelt. Zuerst ist es Sensationslüstern, wenn das befriedigt ist, dann ekelt sie sich vor dem Elend der Menschen. Ist nicht schön. Und es muss uns klar sein, letztendlich, alles Elend macht der Herr weg und macht alles neu, wenn wir ihm zu Füßen liegen. Und Paulus sagt hier, siehe, wir leben. Wisst ihr, wenn das Jammerlied unseres Lebens. Der Beisatz hat, aber wir leben geistlich. Wir sind da. Trotz allem. Kampf, Aufrichtung, aber wir sind da. Dann ist gewonnen, dann erreicht Gott, was er will. Darum gibt er die Merkzeichen. Ich habe mir also vorgenommen, wenn ich die Bibel 6-mal durchlese, werde ich die Siehe, vielleicht lese ich aus dem Neuen Testament bloß einmal durch mit Siehe und mache mir das dickrot, was ich hier lese. Galater 1,20. Da sagt Paulus im Galater, siehe vor Gottes Angesicht, ich lüge nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie sollen wir leben? Nicht vor den Menschen. Vor Gott in Christus. Vor Gott, vor ihm bin ich verantwortlich. Und dann muss ich in Christus bleiben und dann kommen erst die Menschen. Und Paulus führt es dann weiter aus in Epheser 5,15, wo er sagt, seht nur darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Da steht jetzt ein anderes Wort, aber das ist egal. Seht darauf praktisch, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Wisst ihr, wenn ich das jetzt alles sehe, ich mache nur mal einen Zwischenschnitt, dann muss ich sagen, schrecklicher Sündenfall, gewaltige Erlösung. Großartige Szenarien, die Gott geschaffen hat durch die Jungfrauengeburt, durch ein vollkommenes Opfer, durch das Vergießen des Blutes. Gottes Heiligkeit wird Gerechtigkeit getan. Gott wird vollkommen von seiner Gerechtigkeit her zum Ziele kommen. Und er hat das alles bei mir elendem geregelt, indem er mir der Geist der Sohnschaft gab. Wenn ich das alles sehe, und so kann ich mit diesem Geist der Sohnschaft, kann ich, wenn ich gläubig vorwärts gehe, kann ich innerlich völlig erneuert werden. Ich werde völlig neu. Gott macht bei mir alles neu. Aber wann? Heute. Das ist so einfach. Dann lassen wir diese Spitzfindigkeit, wisst ihr, mir schreiben die Leute Mails, manchmal bleibt mir die Luft weg. Jetzt zur Zeit treibt es jemand um, die Nephilim, ob das Dämonen, Engel oder nur große Menschen waren. Und ich sage, dem entscheidet sich, wie du morgen lebst. Das ist die entscheidende geistliche Erkenntnis. Wisst ihr, das tut der Gläubige nur, wenn er schon lang abgedriftet ist und nicht mehr das, was Gott will, erkennt. Und dann kannst du die Leute einfach nicht ertragen, wenn ich dann sage, das weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Wenn ich ganz ehrlich bin, müsste ich noch dazu schreiben und es interessiert mich auch nicht. Mir interessieren andere Dinge. Ich nehme das zur Kenntnis. Wenn es Gott offenbart, wunderbar, wenn nicht, geht es mir nichts an. Hebräer 2,1. Das, was ich meine mit siehe, das steht in Hebräer 2,1. Darum sollten wir desto mehr auf das achten. Da steht auch wieder so ein Wort, das hier zu den Füllwörtern gehört. Das also nicht Idu heißt, aber auch zu den Füllwörtern gehört. Wir sollten darauf achten, was wir gehört haben, damit wir nicht abgleiten. Wir sollten uns an die biblische Lehre halten, das, was wir gehört haben. Mit Christus gekreuzigt, gereinigt durch sein Blut, abgesondert von dieser Welt. Halte dich herunter zu den Niedrigen. Kein Augenlust, kein Fleischeslust, kein Stolz. Das sind die Dinge, die Gott will. Folge dem Lamme, wohin es geht. Lege dich auf den Altar. Sei ein Sklave Jesu Christi. Wisst ihr, wenn das, um das geht, nicht um die Nephilim. Oder ob die Entrückung bei Offenbarung 4, bei Offenbarung 11 oder bei Offenbarung 19 ist. Wir werden das sehen. Ich denke, dass ein paar mächtig erschrecken werden, was da kommt. Hebräer 10,9. Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Es muss uns klar sein, der Jesus hat vollkommen perfekte Wille Gottes erfüllt. Mit dem Opfer Jesu, mit dem Tun Jesu, auch mit dem Tun Jesu an meinem Herzen, ist letztendlich der Wille Gottes für mich privat völlig erfüllt. Gott ist völlig zufrieden mit mir. Ich kann mit Triumphgeheul in die Ewigkeit gehen, wenn ich sterbe. Aber dazu muss klar sein, dass ich mir seinen Dienst gefallen lasse als Hohepriester, dass er in meinem Herzen alles neu macht. Wisst ihr, das ist siehe. Heute alles neu. Da sind wir auf dem richtigen Level. Und Hebräer 12,15, da steht auch wieder ein anderes Wort. Da steht das gleiche Wort, wie ein Ältester, ein Aufseher auf etwas Acht hat. Hebräer 12,15, achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch sie befleckt werden. Da sagt er, guck, pass auf, dass du nicht an der Gnade Mangel hast, dass du nicht aus deiner Persönlichkeit raus was kaputt machst und andere befleckst. gesund. Ich hatte gestern auch das Thema, bitte, weil müssen wir die Befleckung, ist mir eigentlich auch nochmal klar geworden, wie schnell das geht. Jakobus 3, 3 bis 5, da sagt die Bibel, ich lese den 5. Vers Mitte, siehe ein kleines Feuer, nämlich die Zunge, welch großen Wald zündet es an? Und die Bibel sagt, sie ist von der Hölle in Brand gesteckt. Jetzt sagt die Bibel, du bist dem Sündenfall unterworfen. Du hast ein vollkommenes Opfer. Du hast alles wunderbar bekommen durch den Geist der Sohnschaft. Aber jetzt lass dir den Dienst Jesu deinem Herzen gefallen, dass du nicht zum Ärgernis im Reiche Gottes wirst und dass deine Zunge nicht das Gift der Hölle ausspuckt. Wisst ihr, das ist nicht einfach. Aber die Bibel gibt hier Merkzeichen und zeigt einfach, es sind Dinge, wo man sich einfach merken muss. Und in Jakobus 5, ab 7 heißt es, wartet nur, geduldige Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Wisst ihr, was da steht? Da steht Makrothymia. Das ist das Hauptwort. Aber da steht natürlich kein Hauptwort, aber von dem kommt es. Und Makrothymia war die Langmut. Er sagt, warte mit Langmut, lass dich nicht aus der Fassung bringen, lass dich nicht reizen, warte wie ein kleines Kind auf die Zukunft Jesu, bleibe vor Gott in Christus und lass dich nicht reizen, das will Gott. Wisst ihr, ich bin ein Mensch, ich reg mich entweder gar nicht auf oder furchtbar. Mein Chef hat immer gesagt, du hast einfach keinen Dimmer bei solchen Dingen, das ist schon was drin. Ist aber schon viel besser, wenn ich mich gar nicht aufreg, sondern geistlich völlig in Christus Ruhe. Das ist der Wille Gottes. Offenbarung 12, Vers 3. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe, 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Damit sagt der Herr, siehe, für uns, du lebst in der Endzeit. Der Schwanz des Drachen, laut Jesaja 9,14, der falsche Prophet, reißt ein Drittel der Sterne vom Himmel, das heißt zu Deutsch, es wird ein Drittel aus seiner himmlischen Stellung gerissen. Gleichzeitig sagt die Bibel, der Teufel wird hier diese Erde erfassen, bis ihm der Herr Jesus das Handwerk legt. Das heißt zu Deutsch, ich muss mir dann bewusst werden, als Gläubiger, ich bin ein Fremdling hier auf Erden, ich mache mich nicht verrückt wegen dem Zustand. Ich habe nie also, in 1000 Jahren nicht, ich hätte nie geglaubt, dass die Gläubigen so Angst haben um ihre irdischen Dinge, wo die Finanzkrise losging. Da ist mir manchmal die Luft weggeblieben. Ich habe es kaum geglaubt. Wisst ihr, wenn mir dann ein namhafter Prediger sagt, naja, er hat da auch ein bisschen mehr Zins wollen und hat sich da irgendwo raus dem Fenster gelehnt und dann hat er schon, ich sage es mal vorsichtig, fast 20% von seinem Geld ist schon kaputt gegangen. Da muss ich sagen, Entschuldigung. Wisst ihr, Da zeigt die Bibel doch ganz klar, die antichristliche Zeit ist da. Jetzt muss ich einfach den Weg Gottes gehen. Und in Offenbarung 14, 4 zeigt die Bibel, am Schluss wird so sein. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und dort sind diese Gläubiger. Und das heißt dann, die erkauft worden sind von der Erde. Und zwar die letztendlich ihm folgen, wohin es geht. Das heißt, ich muss mir jetzt klar machen, der ganze Wille Gottes ist, dass ich die Eckpfeiler unter anderem mir immer wieder vergegenwärtige. Natürlich auch die anderen Lehren, aber die Eckpfeiler. Völliger Sündenfall, völlige Verdorbnis, völlige Erlösung durch den Geist der Sohnschaft. Alles in meinem Herzen. Wenn ich jetzt in kindlichem Glauben den Weg Gottes gehe, dann wird bei mir alles neu. Wann soll das anfangen? Heute. Ich sage zu meiner Frau oft, wenn sie sagt, wenn nimmst du endlich ab? Dann sage ich, das sagt sie, wenn ich zum Schokolade greife oder zu sowas. Dann sage ich, morgen spätestens. Und soll ich mal ehrlich sein, ich meine das auch immer so. Und dann, morgen lässt die Schokoladentafel liegen. Es gibt noch so Tage, da funktioniert es auch zwischendurch. Aber wisst ihr, der Mensch ist geneigt immer zu sagen, morgen, ja nicht heute. Und Jakobus 5, Jakobus ist ein ganz wichtiger Brief. Luther hat ja geglaubt, dass er gar nicht zum Neuen Testament gehört. Er judeit sie ihm zu sehr, aber das ist höchste Inspiration des Heiligen Geistes. 5 Vers heißt, siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Und das ist das Wort für unten bleiben. Dass wir einfach in unserer Situation bleiben, ganz im Herzen auf den Herr Jesus vertrauen, glaube, dass er alles bei uns neu macht, glaube, dass wir Fremdlinge auf Erden sind, glaube, dass unsere Heimat im Himmel ist, indem wir einfach das Zentrum festhalten. 1. Petrus 2, Vers 6. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Das heißt, ich werde nicht untergehen. solange ich an ihn glaube, wie ein kleines Kind. Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der da ist und der da war und der da kommt. Das heißt zu Deutsch, er ist letztendlich der Herr, der alles kontrolliert und der kommen wird. Und jetzt kommt in Offenbarung 2 zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt zu dieser Gemeinde von Smyrna, die Verfolgung hatte, er sagt zu ihnen, du wirst genau 10 dieser Dinge erleiden. Das heißt, Gott hat es in der Kontrolle. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Islam. Wir brauchen keine Angst haben vor politischen Umwälzungen. Dass die Gottlosen im Ruder sind, das wissen wir. Das heißt zu Deutsch, die sind nicht im Ruder oft mit den Politikern, die wir da sehen. Da ist dahinter eine Ebene, wo das Ganze steuert. Das heißt, die antichristliche Finsternismächte, die sind mächtig am Wirken. Bloß, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre zum anderen Reich. Ich bin hier in Deutschland Ausländer. Ich habe zwar jetzt einen neuen Pass machen lassen, aber ich bin Ausländer. Mein richtiger Pass ist im Himmel. Ich bin ein Bürger, und da steht im Griechischen ein Wort, von dem ist unser Fremdwort Politik abgeleitet. Ich bin im Himmel und meine Politik wird im Himmel gemacht. Und jetzt sagt der Jesus in Offenbarung 16, Vers 15, ganz einfach, siehe, wieder das Merkzeichen, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, wer wacht und seine Kleider bewahrt. Also er sagt ganz klar, ich werde kommen und ich werde überraschend kommen. Es wird völlig anders sein, wie wir alle erwarten. Aber er sagt hier glasklar, du, das ist Merkzeichen für mich, du musst deine Kleider bewahren. Welche Kleider? Die Kleider des Heils, die gewaschen sind im Blut des Lammes, die vollkommen weiß sind. Das ist das, was Gott will. Und dann sagt er siehe in Offenbarung 21, 3, wo er sagt, siehe, so ist der Himmel. Dass ich mir meine himmlische Heimat vergegenwärtige und sage, dort ist das, was ich will. Dann hört das Elend dieser Welt auf. Jetzt gehen wir noch mit dem Schluss zum Seelsorger, zu Paulus. Paulus hat einen jungen Mann, den er aufgebaut hat. Er hat ihn sogar beschneiden lassen, was ja sehr schmerzhaft für den auch war und sicher auch ein Stück Schande. Er hat ihn sogar beschneiden lassen, er wollte diesen Mann wirklich aufbauen. Und zudem sagt er in 1. Timotheus 4, Vers 16, nachdem er ihn ermahnt hat, ab Vers 12, er soll ein Vorbild sein im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glaube, in der Keuschheit, sagt er zu ihm, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Wisst ihr, das ist der zentrale Punkt, wo Gott den Finger drauf legt. Warum sagen wir nicht, wenn wir Gläubige uns säet, statt wie geht es dir? Ich mache es ja auch so, ne, jammrig, der Fuß tut weh, das Gleichgewicht funktioniert nicht, Übergewicht, Stress, alles zu viel, alles schrecklich. Warum können wir nicht sagen, ganz einfach, wie steht es innerlich mit dir? Nicht, wie geht es dir? Wie steht es innerlich mit dir? Und dann wäre das Jammerlied die Katastrophe. Damit es richtig versteht. Menschlich ist das Jammerlied verständlich. Geistlich, innerlich ist eine Katastrophe. Matthäus 22, 4. Sagt zu den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereit und meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Wir haben heute Morgen eben mal gehört, dass ein Unterschied ist zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Wisst ihr, und hier ist es ganz einfach, er sagt, es ist alles bereit. Es ist ein vollkommenes Opfer da. Es ist ein perfekter Erlöser, der Gott und Mensch gleichzeitig ist, der in unsere Herzen durch den Heiligen Geist eingezogen ist. Ein völlig perfekter Erlöser, der bereit ist, alles bei mir zu erneuern. Und es ist alles bereit. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Komm, wie geht es? Wohin soll ich kommen? Soll ich jetzt alle Versammlungen, die ich erwischen kann, besuchen? Oder was soll ich tun? Ich möchte zum Schluss mit einer ganz kleinen Geschichte erzählen. Ich habe sie schon mal erzählt. Von diesem Mann, der in Russland ein namhafter Professor war, der durch das kommunistische Regime so gedemütigt wurde, dass sie ihn haben im Verschlag, es war ein Bretterverschlag, hausen lassen. Er hat alles verloren, was man menschlich verlieren kann. Dann haben sie ihn gedemütigt. Sie haben ihm den Beruf des Straßenkehrers gegeben und sie haben extra, um ihn zu demütigen, vom Besen haben sie den Stiel weggemacht. Und dann ist er auf die Knie auf dem Boden rumgerutzt in dieser russischen Stadt. Ich glaube, es war sogar Moskau. Ist er in dieser Stadt mit den Knie auf dem Boden rumgerutscht, also nicht genügend für diese Sache begleitet, nicht ausgerüstet und hat der Dreck gekehrt. Und dann kam ein Missionar zu ihm. Der hat ihm ein bisschen Geld gebracht, hat ihm heimlich Dinge zugesteckt, auch Bibel, und wollte ihm helfen, was ja sehr gut ist. Und dann sagt dieser Mann, nachdem sie auf der Parkbank sich gesetzt haben, wahrscheinlich haben sie zuerst geguckt, ob kein Aufseher da ist, dass man sie nicht gleich wieder verhaftet. Dann sind sie hingesessen auf der Parkbank und dann sagt der Mann, der hier im Westen gelebt hat, der Erkenntnis hatte, der schon einen Namen hat, auch im Reich Gottes, der sagte, und dann wurde ich schamrot. Er sagt, wisst ihr, was dieser Mensch mich gefragt hat? Dieser Mann, dieser Bruder, dieser Elende, der so am Ende war. Er hat zu ihm gesagt, meinst du, er kommt bald? Dann sagt er, dann bin ich innerlich, dann ist er innerlich, also ich will jetzt nicht sagen kollabiert, aber innerlich hat es ihn getroffen wie ein Keuleschlag. Er sagt, ich hätte ihm jetzt erklären können, wie ich die Endzeit abläufe, wie ich die Entrückung sehe. Sagt, aber ich hatte nicht einmal annähernd so eine Sehnsucht in meinem Herzen nach dem Kommen des Erlösers wie er. Ganz einfach. Er ist gekommen. Der westliche Missionar war noch nicht gekommen. Darum ist die Frage am Schluss, kommst du oder kommst du nicht? Ich möchte beten. Herr Jesus, wir sind erschüttert, wenn wir sehen, wie alles von den Ewigkeiten her geplant war, wie du bereit warst, dich als Opfer zu bringen, deine göttliche Gestalt, nicht deine Gottheit niederzulegen, Mensch zu werden wie wir, wie du bereit warst, der Fluch der Sünde auszulöschen, wie du uns nachgegangen bist, wie der gute Hirte, wie du willst, dass jeder gerettet wird und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommt und wie du hier der große Erlöser bist, wie alles in unserem Herzen durch den Heiligen Geist vorhanden ist, sodass eine völlige Erneuerung geschehen kann. Und dass eigentlich so ein Zustand wie bei Nemaus Jünger, dass unsere Herzen brennen für dich, dass das von dir her kein Problem ist. Und du weißt, wo jeder von uns steht. Erbarme dich, dass der Letzte kommt. Ich möchte auch für mich bitten, dass du mir Gnade gibst, zu kommen, auch im letzten Zipfel des Herzens, auf das du dein Werk tust. Auf das, wenn wir das nächste Mal in der Bibel das Siehe lesen, dass wir laut innerlich rufen können, Amen. So ist es. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen.